NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. März 1785. Der Geburtstag der Soldatin Eleonore Prochaska.
Die Trommel. Ja, gib mir die Trommel. Die Franzosen. Die Franzosen sind da.
In der Schritt.
Gib mir die Trommel.
Und links und rechts. Und eins und zwei. Und links und rechts.
Mit wütendem Hurra-Geschrei drangen wir in ungeordneten Haufen mit Büchsen, wenige nur mit Bajonettgewehr, den Hügel hinan.
Friedrich Förster. Geschichte der Befreiungskriege 1813, 1814, 1815.
Hier erfuhr ich nun zum ersten Male die furchtbare Wirkung einer vollen Kartätschenladung in einem dicht geschlossenen Haufen. Das stürzte, sprengte, stob und flog auseinander. Jammergeschrei und Hurras übertönten und übertäubten eines das andere. Aber mein tapferer Renz schritt noch immer voraus und schlug Sturm auf seiner Trommel.
Trommel?
Diese Darstellungen voranschreitend mit der Trommel sind alle nach 1860 entstanden, also nachdem Förster seinen Bericht geschrieben hatte.
Fast 50 Jahre nach dem Ereignis, an dem auch Förster teilnahm und sich deshalb Augenzeuge nennen darf. Aber seine Augen waren auch die eines Dramatikers.
Der sehr genau wusste, wie man eine Geschichte dramatisch und spannend erzählt und der diesen Mythos erfunden hat.
Die auseinandergesprengte Schar schloss sich im verdoppelten Sturmschritt wieder zusammen. Es galt nur noch einen beherzten Anlauf und wir waren der feindlichen Batterie so nahe, dass die Kugeln über uns hinwegfliegen mussten. Da warf ein zweiter Schuss seinen zerschmetternden Hagel in unsere Reihe. Unser tapferer Trommelschläger stürzte neben mir.
Ein Schuss, ein Sturz, August Renz, dem Tode nah.
August Renz war eine Frau. August Renz ist eigentlich Eleonore Prochaska, eine junge Frau, die in Potsdam geboren ist und die sich bemüßigt fühlte, mit den Lützower Jägern in den bewaffneten Kampf zu ziehen und das als Frau nicht durfte.
Kein Mann, keine Trommel.
Jägerabteilungen zogen üblicherweise ohne Trommler ins Feld, wenn, dann hatten sie Hornisten. Nur eine von vielen Unstimmigkeiten in der Geschichte der Eleonore Prochaska. Aber um ihre reale Geschichte, ihr eigenes Leben, geht es auch nie.
Eleonore Prochaska, herkommend aus Potsdam, sehend das Elend der vielen, spürend die Last und die Ohnmacht der abgelebten Jahre, ausbrechend aus dem Kreis der Duldenden, verkaufend also Haar und Kleid, zu erwerben Rock, Trommel und Gewehr, sich den Namen gebend August Renz, zu kämpfen wie ein Mann im Lützower Heer.
Über 200 Jahre geht es fast immer nur um einen Mythos. Eine Frau in Männerkleidung liegt schwer verwundet auf dem Schlachtfeld.
Krampfhaft hielt er den Zipfel meines Überrockes fest und rief mit jammervoller Stimme: Herr Leutnant, ich bin ein Mädchen.
Damit, mit dem Moment ihrer Enttarnung, beginnt im Grunde die Mythisierung und die setzt sich dann mit ihrem Tod sehr deutlich fort.
Susanne Götting-Nelius, Kunsthistorikerin, Stadtarchivarin von Dannenberg, wo Eleonore Prochaska 3 Wochen nach der Schlacht im Oktober 1813 stirbt.
Heute morgens 9 Uhr wurde die Leiche der in der Schlacht an der Görde verwundeten Eleonore Prochaska zur Erde bestattet, welche als Jäger im Lützowschen Freikorps unerkannt ihren Arm aus reinem Patriotismus der heiligen Sache des Vaterlandes geweiht hatte. Gleich einer Jeanne d'Arc hat sie mutvoll gekämpft, den Kampf für König und Vaterland. Eine dreimalige Gewehrsalve rief der vom Sturme des Krieges geknickten Lilie den letzten Gruß nach in das Grab.
Es ist ja sofort auch nach dem Tod Prochaskas diese Parallele zu Jeanne d'Arc aufgebaut worden, was im Grunde grotesk ist, weil ein Krieg gegen die Franzosen geführt wurde und die Franzosen eigentlich der Feind waren, in Anführungsstrichen. Aber es ging eben um eine heroische Frauensperson.
Heldenfiguren sind gefragt in den Befreiungskriegen, die zwischen 1813 und 1815 in weiten Teilen des europäischen Kontinents toben. Alle großen Mächte sind beteiligt. Russen, Österreicher, Preußen, Briten. Sie wollen die Vorherrschaft Napoleons brechen. Im März 1813 wendet sich Friedrich Wilhelm III., König von Preußen, an sein Volk, fordert große Opfer und ruft zu den Waffen.
Aufruf an meine deutschen Brüder!
Oberstleutnant von Estorff, ebenfalls im März 1813.
Wer zurückbleibt in dem Augenblicke, wo es Germaniens Freiheit gilt, der bleibe daheim. Sein Name ist Schwächling, sein Los ist Schande. Ein Deutscher ist er nicht.
Freiwillige sammeln sich begeistert, auch im Freikorps des Major von Lützow.
Beim Lützower Freikorps konnte sich quasi jeder melden und jede nicht. Für Frauen war es nicht zugelassen, aber es war eben möglich, ohne Ausrüstung dort einzutreten. Man musste nur Kleidung mitbringen.
Welche Farbe? Egal. Bei den schwarzen Jägern wird alles eingefärbt und schwarz deckt alles. Auch dieser praktische Grund führt Eleonore Prochaska zu den Lützowern.
1813 ist sie 28 Jahre alt. So viel weiß man heute sicher. Damals scheint sie sich jünger gemacht zu haben, um zu erklären, warum sie ohne Bartwuchs ist, wie es heißt. Geboren wird sie am 11. März 1785 in Potsdam. Der Vater, erst Soldat, dann Unteroffizier. Als er ins Feld zieht, werden Eleonore und ihre drei Geschwister in ein Militärwaisenhaus gebracht. Angeblich vernachlässigt die Mutter die Kinder. Als der Vater zurückkehrt, nimmt er die Kinder zu sich. Er gibt Musikunterricht und erhält eine kleine Pension. Das ist so ziemlich alles, was man über sie und ihre Familie sicher weiß.
Es gibt Quellen, aber es gibt sehr wenig Quellen, von denen wir ganz sicher sind, dass sie wirklich authentisch sind und dass sie genau auch aus dieser Zeit die Realität wirklich abbilden.
Erst 1810 taucht Eleonore wieder auf als Köchin in einem Potsdamer Bürgerhaus und dann wieder 1813 als August Renz.
Lieber Bruder,
lieber guter Bruder.
Zwei Briefe schreibt Eleonore Prochaska aus dem Biwak an ihren Bruder, die immer wieder zitiert werden.
Diese Briefe gibt es in verschiedenen Variationen.
Ich bin seit 4 Wochen schon Soldat.
Meiner Klugheit kannst du zutrauen, dass ich unerkannt bleibe.
Ich habe nur noch die große Bitte, dass du es Vatern vorträgst, so vorteilhaft wie möglich für mich.
Diese Briefe sind verschollen.
Ich bin zwar sehr müde und morgen früh um 2 Uhr marschieren wir schon weiter.
In 3 Tagen kommen wir an den Feind. Es ist also vielleicht das letzte Mal, dass ich mit dir, geliebter Bruder, noch eine Unterhaltung habe.
Wir nehmen an, dass sie authentisch sind, aber wir können es tatsächlich nicht belegen, weil niemand weiß, wo diese Briefe abgeblieben sind.
Deine dich ewig liebende Schwester, Leonore, genannt August Renz.
Hat sie so unterschrieben? Zumindest klingt es schön. Und ist sie nicht auch schön anzusehen, 5 Fuß, 8 Zoll, 3 Strich hoch? Schon kurz nach ihrem Tod entstehen Zeichnungen, später auch Gemälde, die vorgeben, sie und das dramatische Geschehen auf dem Schlachtfeld von Görde zu zeigen.
Es gibt Darstellungen, in denen eher ihre zarte Seite gezeigt wird, also eine Frau, die in den Armen verschiedener Männer liegt, die in dem Moment ihrer Entdeckung um sie sind und sie umsorgen.
Gekleidet mit einer weißen Bluse, die den Busen andeutet. Einer der umstehenden Männer hält ein weißes Tüchlein in seiner Hand.
Wo kommt dieses Tüchlein her? Hatte sie damit ihre Haare zusammengebunden oder hatte sie damit möglicherweise ihre Brust abgebunden? Da spielt also auch so eine ganz zarte sexuelle Komponente auch mit rein, die natürlich nicht ausgesprochen ist, aber die eben auch möglich ist. Und von ihrer Verletzung ist auf diesen Darstellungen überhaupt gar nichts zu sehen. Also sie liegt da völlig unversehrt.
Kein Tropfen Blut und schon gar keine schreckliche Wunde. In diesen Bildern geht es um die Weiblichkeit und um die Überraschung ihrer Entdeckung.
Die andere Seite sind dann Darstellungen, in denen sie hoch aufgerichtet mit der Trommel in der Hand voranschreitet und in der eben dieser Mut und die Tapferkeit mehr in den Vordergrund gestellt wird. Voranschreitend mit der Trommel.
Die Trommel, die ihr zugedichtet wurde. Diese Bilder entstehen alle, nachdem der Augenzeugenbericht von Förster veröffentlicht wurde.
Der Mythos ist mächtig und immer wieder in unterschiedlichen Zusammenhängen bemüht worden.
Zusammenhang 1. Es geht wieder gegen Frankreich. 50 Jahre ist Eleonore Prochaska schon tot.
1863, als man vor dem Deutsch-Französischen Krieg stand und es gut ins Bild und in die Zeit passte, diesen Mythos des Patriotismus nochmal zu bemühen, um die Männer wieder anzufeuern, in den Krieg zu ziehen.
Noch einmal 50 Jahre später, in denen es wieder still wurde, um August Renz.
Dann sind wir 1913, wir stehen vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Auch da wurde wieder Nationalismus und Patriotismus sehr bemüht. Auch da passte dann die Geschichte von Eleonore sehr gut ins Bild.
Besser als noch einmal 20 Jahre später.
Selbstverständlich hat man auch unter der nationalsozialistischen Ideologie versucht, das Bild von Eleonore Prochaska in irgendeiner Weise anzupassen. Gleichzeitig passte sie aber nicht wirklich ins Bild, weil eine Frau im bewaffneten Kampf passte überhaupt nicht zusammen mit dem Frauenbild der Nationalsozialisten.
Auch danach scheint Eleonore Prochaska zunächst fehl am Platze in der Bundesrepublik.
Die Begriffe Nationalismus, Patriotismus hatten inzwischen einen Beiklang bekommen, der sie untragbar machte. Und an Helden und auch an Heldinnen hatte man im Grunde keinen Bedarf.
Ein Messer!
Gib mir ein Messer, das Schlechte muss weggeschnitten werden in der Welt. Ich schneide mein Bein ab.
Anders in der DDR. Hier werden Eleonore und ihr Lützower Freikorps zu Revolutionären uminterpretiert.
Im Zuge der Gleichberechtigung in der DDR war es eben auch sehr viel früher für Frauen irgendwie möglich, auch als Soldatin tätig zu sein, wurde sie tatsächlich zur Heldin des Sozialismus stilisiert. Da wird auch noch mal deutlich, wie wandlungsfähig so eine Figur sich darstellt und immer wieder in unterschiedliche Zusammenhänge gedrängt wird. In diesem Fall eben als Frau aus bescheidenen Verhältnissen gegen das Bürgertum und so weiter.
Sogar ein Hörspiel wird über sie geschrieben, in dem sie gegen das Elend ihrer Zeit aufbegehrt und sich nach irgendeinem Karl sehnt. Liebe wird ja immer wieder angedichtet, ein Kamerad vielleicht oder sogar ein französischer Soldat oder doch ein deutscher Dichter, von denen sich reichlich auf den Schlachtfeldern der Befreiungskriege tummeln.
Warum zog Eleonore Prochaska überhaupt in den Krieg? Welche Motive hatte sie? War es pure nationale Begeisterung, wie bei so vielen ihrer Zeit? War sie getragen von der französischen Revolution, die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit versprach? Zumindest den Männern. Frauen haben zu Beginn des 19. Jahrhunderts wenige Optionen. Enge und Beschränktheit kennzeichnen ihr Leben. Ein Leben, aus dem sie ausbricht.
Sie hat sich sehr konsequent dafür eingesetzt, das auch umzusetzen. Da landet man dann auch schon wieder bei der Frage, irgendwie ist das jetzt irgendwie toll oder schön blöd. Aber sie hat eben für ihre Überzeugungen eingestanden. Ihr war das wichtig. Das hat sie teuer, sehr, sehr teuer mit ihrem Leben bezahlt.
Was ihr letztendlich aber, alle Jubeljahre wieder, auch zu einer Art Auferstehung verhilft. Auch andere Frauen kämpften als Männer verkleidet in diesem Krieg. 20 die Überlebten sind namentlich bekannt, erzählt Stadtarchivarin Susanne Götting-Nilius.
Nachdem dann kein Hahn mehr gekräht hat, eine Frau, die anschließend geheiratet hat, wurde mit spöttischen Worten begleitet. Nun habe ihr Mann ja die Aufgabe, sie dann erstmal wieder ihren Platz zurück zuzuweisen. Das ist bei Eleonore Prochaska anders gekommen und das hat leider mit ihrem Tod zu tun.
Nur mit ihrem Tod. Selbst Beethoven komponiert für ein Theaterstück über sie Musik, die in diesem Jahr in Bonn wieder aufgeführt wird. Das Opus über, wie es dort heißt,
die Heldin, die Freiheitskämpferin, die Musikerin.
Mutig, wild, poetisch und neugierig.
Und tot.
Im Zeitzeichen erinnerten Veronika Bock und Ulrich Biermann an Eleonore Prochaska, die am 11. März 1785 geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.